Ja, wir haben uns an den letzten Sonntagen mit Glauben beschäftigt. Und das ist so ein wichtiges Thema. Es ist eigentlich kein Thema, sondern es ist die Grundsubstanz unseres Lebens. Das, was wir als Christen selbstverständlich brauchen. Wir können als Christen nicht ohne Glauben leben. Ein Glaubensleben, wie der Name schon sagt, ohne Glauben ist unmöglich. Das widerspricht sich. Das gibt es nicht. Wir lesen das im Neuen Testament. Wir sind aus Gnade errettet durch Glauben. Es braucht also immer zwei Dinge. Es braucht die Gnade Gottes. Es braucht unseren Glauben, den wir damit einsetzen, um errettet zu werden. Und wir haben gehört und wir wissen, dass wenn wir Gemeinschaft mit Gott haben wollen, wenn wir mit ihm reden wollen und als ein Kind an den himmlischen Segnungen teilhaben wollen, dann ist Glauben erforderlich. Das geht nur durch Glauben. Der Glaube ist wie ein Vehikel, wenn du so willst, ein Vehikel, das uns so in die Nähe Gottes zum Vater bringt. Wir brauchen Glauben. Wir haben im Hebräerbrief gelesen, Hebräer 11, Vers 6, wir haben im Hebräerbrief die Definition des Glaubens gelesen, sehr starke, markante Worte. Und in Hebräer 11, Vers 6, da haben wir gelesen, dass es ohne Glauben unmöglich ist, Gott wohl zu gefallen. Denn wer Gott naht, muss glauben, dass er ist und denen, die ihn suchen, ein Belohner sein wird. Und ich bin in der Predigtvorbereitung nochmal über diesen Vers gestolpert und dachte so, oh, preis dem Herrn, was für eine Verheißung, wie gut ist Gott, dass wir solche Zusagen von ihm bekommen haben. Wir sollen ja Gott wohlgefallen. Und wenn wir Gott nahen, dann ist es notwendig, dass wir natürlich glauben, dass er da ist. Ja, niemand von uns würde zur Bushaltestelle gehen, wenn er nicht glauben würde, dass auch der Bus fährt. Klar, und wenn wir Gott nahen, wenn wir anfangen zu beten, wenn wir uns auf ihn ausrichten, dann machst du das nur, wenn du glaubst, dass Gott auch da ist. Aber dann geht es weiter. Er sagt nämlich hier, wer Gott naht, muss glauben, dass er ist, dass er da ist, selbstverständlich. Und dass er denen, die ihn suchen, ein Belohner sein wird. Und ich dachte so, wow, was für ein Zusammenhang. Ja? Gerade noch sagt er, wir sollen glauben, dass Gott überhaupt da ist. Und dann sagt er, und wenn du glaubst, dass er da ist und wenn du ihn suchst, dann glaube, dass er ein Belohner sein wird. Und manchmal entdecke ich das auch bei mir selber, da traue ich Gott bestimmte Dinge gar nicht zu. Oder ich verstehe das irgendwie anders. Und ich habe gedacht, nee, hier steht nicht, dass er denen, die ihn suchen, ein strafender Gott sein wird. Hier steht nicht, dass er denen, die ihn suchen, ein Kleinkrämer-Gott sein wird. Hier steht auch nicht, dass er denen, die ihn suchen, ein nebulöses, elegisches Etwas sein wird, sondern dass er denen, die ihn suchen, ein Belohner sein wird. Das kommt direkt hinter dem Glaube, dass Gott da ist und dann Glaube, dass er ein Belohner sein wird. Und ich dachte, wow, das ist doch eine Motivation, Gott zu suchen, oder? Und wir brauchen gar nichts anderes bei Gott zu erwarten. Wir brauchen keine schlechten Dinge zu erwarten. Das können wir auch den Menschen draußen sagen. Du, egal wie dein Gottesbild ist oder wie auch immer oder was auch immer du über Gott denkst, Gott möchte dir ein Belohner sein, wenn du ihn suchst. Ich dachte, wow, das ist wieder so ein Blankoscheck vom Herrn, wie wir so viele hier im Wort Gottes finden. So eine unbedingte Verheißung Gottes, dass er sagt, such mich und ich will dich belohnen. Und was ist die Belohnung? Ewiges Leben, Freiheit, glücklich sein im Leben, was auch immer. Kannst du dir aussuchen, was du möchtest. Und dann wirst du ihm damit auch noch wohlgefallen. Das ist toll, ne? Du darfst erwarten, dass er dich belohnt und damit wirst du ihm gefallen. Ja, das ist so wie Weihnachten, ne? So, ich wünsche mir eine Carrera-Bahn. Und dann sagen die Eltern, gut gemacht, Junge. Genau, ja, das gefällt mir, dass du so einen Wunsch hast. Ne? Und so ist das bei Gott auch. Und das ist doch ein wirklicher Grund, Gott zu suchen. Das ist mir so einfach als Einleitung so groß geworden. Ich dachte, ja, der Herr ist gut zu uns. Und die Frage, wie machen wir das praktisch mit dem Glauben? Burkhard und Christiane haben uns ja letzten Sonntag einige sehr persönliche Beispiele genannt, wie sie Dinge im Glauben empfangen haben. Da ging es um tiefgreifende Dinge, Klarheit in herausfordernden Situationen, bis hin zur Frage der Hochzeitskutsche für ihre Tochter. Ich dachte so, ja, preis dem Herrn, so ist auch der Herr, eine große Bandbreite und ihm ist nichts zu groß und nichts zu klein. Und wir dürfen uns in allen Dingen an ihn wenden und auch in allem unseren Glauben einsetzen und auch erwarten, dass Gott das beantwortet und dass er da ist. Und ich möchte euch heute diese praktischen Schritte noch einmal anhand eines biblischen Beispiels verdeutlichen. In diesem Beispiel geht es zunächst mal um Heilung, aber ich glaube, wir finden darin Schritte, wir finden darin Prinzipien, die wir auf jedes Anliegen, das wir haben, anwenden können. Wir werden darin einige Dinge finden, die du anwenden kannst, ganz egal, vor welcher Herausforderung du stehst oder ganz egal, wo du sagst, ja, da merke ich, da brauche ich mehr Glauben oder da muss mein Glaube wachsen oder das ist eine Herausforderung, die ich ganz konkret habe. Und wir werden feststellen, dass das Dinge sind, die wir für jeden Bereich, in dem wir im Glauben vorangehen wollen oder müssen, einsetzen können. Und diese Geschichte, ihr kennt sie alle, ist die Geschichte von der Heilung der blutflüssigen Frau. Und das ist eine sehr interessante Geschichte. Man liest es manchmal so schnell weg, so, ja, oh ja, eine Wunderheilung, toll, preis dem Herrn. Aber wenn du ein bisschen genauer hinschaust, dann stellst du fest, dass Gott uns hier fast so etwas wie ein Muster gegeben hat, wie wir Dinge im Glauben praktisch anpacken können. Ich finde es immer wichtig, dass wir verstehen, wie man gerade solche Sachen, weil Glaube an sich ist ja so ein Begriff, der ist schwierig einzuordnen oder sagst du, ja, was mache ich denn jetzt damit? Ja, Glaube, klar, habe ich, brauche ich, will ich, aber wie mache ich das praktisch? Und hier sehen wir so etwas wie ein Muster von dem, wie wir im Glauben vorwärts gehen können und wie wir im Glauben Dinge von Gott erlangen können und im Glauben Dinge in Gang setzen können. Die Geschichte, Markus 5 steht das, Markus 5 ab Vers 22, die Geschichte beginnt also damit, dass Jesus unterwegs ist, dass er wie immer, dass seine Art war, lehrt, dass er heilt, dass er Dämonen austreibt, Brot vermehrt, alles Mögliche tut. Und dann kommt er nach Kapernaum und dort begegnet ihm der Synagogenvorsteher Jairus. Jesus kommt rein und der Synagogenvorsteher läuft ihm entgegen, fällt zu seinen Füßen nieder und sagt zu ihm, Herr, mein Töchterchen liegt in den letzten Zügen, komm, leg ihr die Hände auf, damit sie gerettet wird und lebt. Und Jesus, hier steht nichts weiter, was er sich dabei gedacht hat oder so, sondern hier steht, Jesus ging mit ihm. Er hat das gehört, er hat die Bitte des Mannes gehört, er hat die Dramatik verstanden und er ging mit ihm. Und eine große Volksmenge folgte ihm und sie drängten ihn. Das war ganz oft bei Jesus so. Überall, wo Jesus hinkam, da war Leben, da war was los. Die Leute wollten das sehen. Was tut er als nächstes für ein Wunder? Was wird er uns für eine wundersame Lehre als nächstes verklickern? Was werden es für Worte sein, die wir noch nie gehört haben? Und sie waren also da und sie wollten ihn sehen, sie wollten ihn hören, sie wollten sehen, was Jesus getan hat und sie drängten ihn. Ja? Also das heißt, der war in so einem Pulk umgeben. Und dann setzt unsere Geschichte ein von der Frau, von der hier berichtet wird. Es war eine Frau, die 12 Jahre mit einem Blutfluss behaftet war und vieles erlitten hatte von vielen Ärzten und all ihre Habe aufgewendet und keinen Nutzen davon gehabt hatte. Es war vielmehr schlimmer mit ihr geworden. Und als sie von Jesus gehört hatte, kam sie in der Volksmenge von hinten, rührte sein Gewand an, denn sie sagte, wenn ich nur sein Gewand anrühre, werde ich geheilt werden. Und sogleich vertrocknete die Quelle ihres Blutes und sie merkte am Leib, dass sie von der Plage geheilt war. Und sogleich erkannte Jesus in sich selbst die Kraft, die von ihm ausgegangen war, wandte sich um in der Volksmenge und sprach, wer hat mein Gewand angerührt? Und die Jünger, 9-mal schlau, 9-mal klug, sagten zu ihm, du siehst, dass die Volksmenge dich drängt und du sagst, wer hat mich angerührt? So, hä? Und er blickte umher, um die zu sehen, die dies getan hatte. Die Frau aber fürchtete sich und zitterte, da sie wusste, was ihr geschehen war, kam und fiel vor ihm nieder und sagte ihm die ganze Wahrheit. Und er sprach zu ihr, Tochter, dein Glaube hat dich geheilt. Geh hin in Frieden und sei gesund von deiner Plage. Das ist eine starke Geschichte von der Art und Weise, wie Glaube wirkt und wie Glaube funktioniert und was Glaube bewirken kann. Und diese Geschichte hat mehrere Ebenen. Und das Ganze beginnt damit, dass diese Frau offensichtlich zu Hause ist. Sie war schwer krank. Die Geschichte berichtet uns, dass sie viele Ärzte konsultiert hatte, dass nichts passiert war. Ganz im Gegenteil, es ist noch schlimmer geworden. Sie hat auch noch ihr ganzes Geld dafür ausgegeben und es ist einfach nichts passiert. Sie hatte keinen Nutzen von dem, was sie unternommen hatte. Und Da war also diese Frau, saß in ihrem Haus und dann steht hier das Wort, als sie von Jesus gehört hatte. Und das ist schon der erste Schlüssel, den der Herr uns hier gibt, als sie von Jesus gehört hat. Ich stelle mir das so vor, sie war ja kultisch unrein mit dieser Krankheit und sie durfte nicht einfach auf die Straße gehen. Und sie saß in ihrem Haus und wahrscheinlich hatte sie von irgendwoher gehört, was Jesus getan hat. Ich kann mir vorstellen, dass sie vielleicht am Fenster ihres Hauses saß und auf der Straße liefen die Leute hin und her und erzählten, hey, hast du schon gehört, Jesus hat da und da wieder ein Wunder getan. Du, mein Cousin, ist gestern geheilt worden. Und aus dem Typen da hinten haben sie die Dämonen ausgetrieben, da sind alle Schweine ertrunken und so weiter. Und das ging wie ein Lauffeuer durch die ganze Gegend. Das war nichts Unbekanntes, das war nicht in irgendeinem Winkel passiert, sondern das war Tagesgespräch. Sowas würde heute bei uns in der Zeitung stehen, auf Instagram, Twitter, bei Facebook, im Internet, überall würdest du sowas sehen, hören, lesen, alles gefilmt, aufgenommen, fotografiert. Und so war es damals auch. Und die Leute gingen umher und erzählten davon und redeten darüber. Und ich kann mir vorstellen, dass die Frau das mitbekommen hat. Das, wie gesagt, ist nicht in einem Winkel passiert. Und wir haben auch gelesen, die Volksmengen drängten ihn. Da war immer ein Pulk von Menschen mit ihm. Manchmal haben sie die Kranken hingeschleppt und haben gesagt, hier, Jesus, hier, rühre die an oder rühre mich an. Haben das Dach aufgebrochen, die Bahre runtergelassen. Die Leute haben alles Mögliche getan, um Jesus zu begegnen und um Heilung, Wunder zu erleben, aber auch um ewiges Leben zu bekommen. Auch davon lesen wir, wie er zu Menschen geredet hat, wie er auch persönlich mit ihnen gesprochen hat und ihnen den Weg zum ewigen Leben geöffnet hat. Also das alles hat die Frau wahrscheinlich irgendwie gehört und wahrgenommen. Und die Frage ist, was hatte sie denn von Jesus gehört? Ich habe es gerade schon angedeutet. Sie hatte all diese Dinge, diese Wunder von Jesus gehört. Sie hatte gehört, Jesus heilt die Kranken, nicht nur einmal, viele Male. Jesus tut Wunder, Jesus weckt Tote auf, Jesus vermehrt Brot, Jesus macht das, was kein Mensch tun kann. Er stillt Stürme, er versorgt Fischer mit Unmengen von Fisch. Und wahrscheinlich saß sie in ihrem Haus und da keimte so etwas wie eine Hoffnung in ihr auf. Und sie dachte so, wenn das stimmt, wenn das Jesus ist, wenn es das wirklich gibt, dann wäre das doch was für mich. Und wenn wir uns anschauen, was die Botschaft von Jesus war, lag die Frau genau richtig. Jesus sagte von sich selber in Lukas 4, Vers 18 und 19, als er in der Synagoge die Schriftrolle auseinanderfaltet und aus dem Propheten Jesaja von sich liest, da sagt er, der Geist des Herrn ist auf mir, weil er mich gesalbt hat, Armen gute Botschaft zu verkündigen. Er hat mich gesandt, Gefangenen Freiheit auszurufen und Blinden, dass sie wieder sehen, Zerschlagenen Freiheit hinzusenden, auszurufen, ein angenehmes Jahr des Herrn. Und ich glaube, dass die Frau sagte, das bin ich. Das bin ich. Jesus predigte diese Botschaft überall, wo er hinkam und er demonstrierte sie auch überall, wo er hinkam. Genau diese Dinge, die er gesagt hatte. Und das war so ungewöhnlich, dass die Volksmenge sich entsetzte. Das steht, finde ich, einen schönen Ausdruck. Ja? So, die hörten davon und die waren entsetzt. Ja, so, ach du liebes bisschen, ja, was geht hier vor sich? Ja, kann das wahr sein? Und die Leute befragten sich untereinander und sagten, was ist dies? Ist das eine neue Lehre mit Vollmacht? Also die konnten das gar nicht verstehen, weil es so spektakulär war. Und nein, es war keine neue Lehre, sondern es war das, was Gott schon immer im Sinn hatte. Und Jesus demonstrierte den Willen des Vaters durch seine Lehre und durch seine Praxis, durch die Dinge, die er Tag für Tag tat. Er hat ja von sich selber gesagt im Johannesevangelium, der Sohn kann nichts von sich selbst tun, sondern was er den Vater tun sieht, das tut auch der Sohn. Also Jesus hat den Willen Gottes zu jeder Zeit demonstriert. In all den Wundern, in all den wundersamen Dingen, die er tat, in all den Heilungen und Totenauferweckungen hat er immer wieder und wieder den Willen des Vaters präsentiert. Und ich will das mal so sagen, an dem Willen Gottes hat sich bis heute nichts geändert. Gott ist nicht wankelmütig. Er geht nicht hin und sagt, hey, gestern habe ich dies gedacht und heute ist leider alles anders, Pech gehabt, sondern der Wille Gottes bleibt. Jesus hat ihn demonstriert und wir sehen das durch die ganze Kirchengeschichte hindurch, dass dieser Wille Gottes geblieben ist, erkennbar ist und da ist bis heute. Und auch heute noch möchte der Herr Armen eine gute Botschaft verkündigen. Die Leute draußen lechzen nach einer guten Botschaft. Die Leute haben genug von negativen Botschaften, von Katastrophenbotschaften, von Herausforderungen. Sie wollen eine gute Botschaft hören, die ihr Leben, ihr Herz berührt. Und wo sie wissen, da kann ich Sicherheit finden, mitten im Sturm. Auch heute noch möchte der Herr Menschen freimachen von dämonischen Bindungen. Manche Leute sagen, es gibt keine Dämonen. Ja, schön. Ich sage immer, frag mal unsere afrikanischen Geschwister, die können uns was erzählen von dämonischen Bindungen. Wir haben das leider vielfach verdrängt und wollen das nicht wahrhaben, aber es ist so, dass Menschen versklavt werden, dass sie festgehalten werden von bösen Geistern, die nicht wollen, dass sie zur Erkenntnis der Wahrheit kommen. Es ist auch heute noch der Wille Gottes, Kranke gesund zu machen. Wir erleben das unter uns immer wieder und wieder. Wir beten dafür, wir erwarten das. Auch heute noch möchte der Herr bedrückte Menschen von ihrer Last befreien. Und er möchte uns versichern, dass wir bei ihm angenehm und willkommen sind. Und das ist auch unsere Botschaft, die wir den Menschen draußen sagen. Und das ist das, was die Frau gehört hatte von Jesus. Und jetzt frage ich dich, was passiert beim Hören? Was passiert, wenn wir die gute Botschaft hören? Was passiert, wenn wir das Wort Gottes hören? Es entsteht Glauben, genau. Und dieser Zusammenhang, der ist so einfach wie schön. Und wir lesen im Römerbrief Kapitel 10, Vers 17, dass der Glaube aus dem Hören kommt, das Hören aber durch das Wort Gottes. So einfach ist das. Glaube entsteht, wenn wir uns mit dem Wort Gottes beschäftigen. Nicht anders. Nicht anders. Glaube hat seine Grundlage immer im Wort Gottes. Der Glaube fällt nicht vom Himmel. Der Glaube überkommt uns nicht eines Morgens, dass du aufwachst und sagst, oh, gestern hatte ich keinen Glauben, heute habe ich welchen. Sondern Glaube entsteht aus dem Wort Gottes und durch das Wort Gottes. Und das so sicher wie das Amen in der Kirche. Amen?
Amen.
Genau. Und manchmal sagen dann Christen, ach Mann, ich habe aber keinen Glauben und ich muss um mehr Glauben beten. Ja, ich muss dafür sorgen, ich muss irgendwie den Herrn um mehr Glauben beten. Nein, du musst nicht um mehr Glauben beten. Du musst dich mehr mit dem Wort Gottes beschäftigen, damit Glaube in dir entstehen und wachsen kann. So wird ein Schuh draus. Das ist die Art und Weise, wie Glaube in unserem Leben entsteht. Und interessanterweise konfrontierten die Jünger Jesus mit genau derselben Frage. Und zwar in Lukas 17 lesen wir, Lukas 17, Vers 5, dass die Apostel, die Jünger, zum Herrn sprachen, mehre uns den Glauben. Also sie haben da Dinge erlebt, sie haben auch gemerkt, Mann, uns gelingt doch manches nicht so wie Jesus. Ne? Und manchmal hat Jesus auch zu ihnen gesagt, ihr Kleingläubigen. Und dann sagen sie, ja Jesus, mehre uns den Glauben, wir brauchen mehr Glauben, wir wollen Glaubenshelden sein, so wie du. Und Jesus antwortet scheinbar gar nicht darauf. Der sagt nicht, ja, du musst denn dieses tun oder jenes tun, sondern er sagt, wenn ihr Glauben habt wie ein Senfkorn, so würdet ihr zu dem Maulbeerfeigenbaum sagen, entwurzle dich und pflanze dich ins Meer und er würde euch gehorchen. Jesus antwortet also gar nicht direkt auf diese Bitte, sondern erklärt, dass es nicht um die Größe des Glaubens geht, dass es nicht um die Menge des Glaubens geht, sondern darum, überhaupt Glauben zu haben. Jesus sagt, egal wie groß dein Glaube ist, Hauptsache du hast Glauben und wenn er nur so groß ist wie ein Senfkorn, dann reicht das schon aus. Auch wenn dein Glaube noch so winzig ist, wenn er da ist, reicht er aus und aus diesem Glauben kann dann Großes entstehen. Und ich habe mir das mal angeschaut, also Senfbäume werden wirklich ziemlich groß. Ich war selber überrascht. Ich muss gestehen, ich hatte mir vorher nie so ein Bild darüber gemacht, wie groß die eigentlich werden, aber das sind richtige Bäume. Das sind nicht nur so Sträucher, ich dachte immer, ja, das sind so, die sind vielleicht so groß wie ich oder so. Nein, das sind richtige Bäume. Und Jesus sagt, wenn dein Glaube nur so winzig ist wie ein kleines Samenkorn von diesem Baum und du etwas damit machst, ihn in die Erde steckst und er aufwächst, dann wird das zu einer großen Pflanze. Dann wird das zu etwas, was Auswirkungen hat und was feststeht. Und so kann aus dem Glauben Großes entstehen. Also wenn du ein Anliegen hast, so wie die kranke Frau das Anliegen hatte, gesund zu werden und Glauben aufbauen möchtest, dann beschäftige dich damit, was das Wort Gottes dazu zu sagen hat. Das ist die einzige Möglichkeit, Glauben für diese Dinge zu bekommen. Such dir die entsprechenden Verheißungen aus dem Wort Gottes heraus und beschäftige dich damit. Ihr Lieben, ich weiß, ich wiederhole mich damit, aber ich sage das immer wieder und ich werde das auch in 5 Jahren noch sagen. Wir brauchen das Wort Gottes und es gibt keine Abkürzung, es gibt keinen anderen Weg und ich wünschte, ich könnte euch das irgendwie noch mehr überstülpen und in euch hinein einmassieren, aber deswegen rede ich so oft darüber, beschäftige dich mit dem Wort Gottes, daraus entsteht dein Glaube, daraus kommt dein Glauben. Nimm dir eine Konkordanz zur Hand und such dir alle Bibelstellen zu diesem Thema heraus. Schreib dir die Bibelstellen auf, lies sie jeden Tag, lern sie auswendig, schreib sie dir auf Karteikarten auf oder in dein Handy und dann hol das raus, guckst dir an, wenn du unterwegs bist, schaust dir an, wenn du im Café sitzt oder wo auch immer und beschäftige dich mit dem Wort Gottes, lass es in dir leben, lass es in dir arbeiten. Und es ist nicht damit getan, das Wort Gottes nur gelegentlich und irgendwie dann auch nur in homöopathischen Dosen aufzunehmen. Es reicht nicht aus, nur die Losung am Morgen zu lesen. Das ist wunderschön, aber das reicht nicht aus. Das wäre so, als wenn du morgens aufstehen würdest, nimmst ein Pfefferminzbonbon und sagst so, das war meine Ration für heute. Dann hast du zwar für einen kleinen Augenblick einen guten Atem, aber auf lange Sicht wirst du verhungern, du wirst sterben. Und so ist es mit unserem Geist auch. Wenn wir unseren Geist nicht ernähren mit dem Wort Gottes, wenn wir uns nicht reichlich damit beschäftigen, dann wird unser Geist verkümmern. Der wird dann irgendwie da sein, aber der ist dann wie so ein schlapper Luftballon irgendwo, keine Ahnung wo, und es wird nicht viel passieren. Wir müssen unseren Geist mit dem Wort Gottes ernähren und aufbauen. Und dann wird auch unser Glaube wachsen. Und so war das auch bei der kranken Frau, genau so. Das Wort, das sie gehört hatte, bewirkte Glauben. Und woher weiß ich das? Ach so, eine Sache will ich euch noch sagen. Das hat mich auch begeistert, als ich das nochmal gelesen habe. Hier steht ja, als sie von Jesus gehört hatte, kam sie in der Volksmenge von hinten und rührte sein Gewand an. Und ich habe so ein bisschen nachgeforscht, was das mit dem Gewand auf sich hat und habe auch in den Parallelstellen gelesen. Und in Matthäus steht dieselbe Geschichte und da steht, dass sie die Quaste seines Gewandes anrührte. Und ich dachte, oh, das ist ja interessant. Wo ist jetzt der Unterschied zwischen Gewand und zwischen der Quaste? Und ich habe nachgeschaut, die Quasten an den Gewändern. Überhaupt, was war das für ein Gewand? Also so ein Gewand, das war so eine Art Decke, also nicht so ein Mantel, wie wir das heute kennen, sondern das war eine quadratische oder rechteckige Decke, ein Stück Stoff, etwas dicker, das konnte man sich einhüllen, einwickeln gegen die Kälte. Da konnte man auch Sachen drin transportieren, man konnte sich darauf legen. Und so weiter. Und Gott hatte seinem Volk damals den Befehl gegeben, an den 4 Ecken dieses Mantels oder dieses Gewandes Quasten anzubringen, die sie an das Wort Gottes erinnern sollten. Und ich dachte, wow, das ist ja stark. Also die Frau ergriff, als sie Jesus begegnete, nicht einfach nur den Mantel. Sie hing sich nicht nur einfach an sein Hosenbein, würden wir heute sagen, sondern die griff nach der Quaste an seinem Gewand und sie brachte damit zum Ausdruck, ich ergreife das Wort Gottes. Ich greife nach den Verheißungen, die Gott schon im Alten Testament in den 5 Büchern Mose in der Tora, die er schon gegeben hatte. Ich greife nach den Verheißungen Gottes. Ich greife nach dem treuen, zuverlässigen Gott und ich hänge mich da dran. Und ich dachte, oh, das ist stark. Die Frau hatte was verstanden. Sie hatte verstanden, dass das Wort Gottes für sie lebenswichtig und essentiell ist. Und was sagt das Wort Gottes? Ich bin Yahweh Rapha. Das hat er zu seinem Volk gesagt. Ich bin Yahweh Rapha, der Herr, dein Arzt. Und als sie diese Quasten ergriff, griff sie nach diesem Wort. Ich bin der Herr, dein Arzt. Amen? Amen. Amen. Und so sehen wir an diesem kleinen Beispiel die Notwendigkeit, dass Glauben aus dem Wort Gottes in unserem Leben entstehen kann und auch entstehen soll. Und dass der Herr von uns erwartet, dass wir uns mit seinem Wort beschäftigen, weil darin das Leben ist. Und dann geht es weiter, als sie von Jesus gehört hatte. Sie hörte von Jesus, sie hörte das Wort, kam sie von hinten, rührte sein Gewand an, denn sie sagte. Das Erste, sie hörte das Wort und dann sprach sie. Sie sagte etwas. Sie sprach aus, was sie glaubte. Der Glaube spricht. Der Glaube spricht. Jesus erklärte den Zusammenhang zwischen Glauben und Sprechen sehr plastisch in Markus 11, Vers 23. Er sagt nämlich, wer zu diesem Berg sagen wird, hebe dich empor und wirf dich ins Meer und nicht zweifeln in seinem Herzen, sondern glauben, dass geschieht, was er sagt, dem wird es werden. Wer zu diesem Berge sagen wird, hebe dich empor und wirf dich ins Meer. Hier steht nicht, wer über diesen Berg denken wird, hebe dich empor und wirf dich ins Meer. Hier steht nicht, wer Gott um die Versetzung des Berges bitten wird. Hier steht auch nicht, wer hoffen wird, dass sich der Berg emporhebt. Hier steht auch nicht, wer sich wünschen würde, dass sich der Berg irgendwie emporheben würde, sondern hier steht, wer zu diesem Berge sagen wird, wer zu diesem Berge sprechen wird. Ihr Lieben, es nützt nichts, sich hinzusetzen und sich zu wünschen, dass sich deine Situation verändern möge oder dass Gott doch irgendetwas für dich tun soll. Das führt zu nichts, sich das nur zu wünschen und abzuwarten, dass irgendetwas passiert. Noch einmal, nimm dir die Verheißungen aus dem Wort Gottes, beschäftige dich damit, lass Glauben entstehen und sei er noch so klein, sei er noch so winzig, noch so unscheinbar, lass Glauben entstehen und dann sprich das Wort Gottes im Glauben aus. Dann sprich zu den Bergen in deinem Leben. Wer zu diesem Berge sprechen wird, hebe dich empor und wirf dich ins Meer und nicht zweifle in seinem Herzen, dem wird geschehen, was er sagt. Sprich zu den Bergen in deinem Leben. Bei der Frau war der Berg in ihrem Leben ihre Krankheit. Bei dir ist der Berg vielleicht ganz anders geartet. Du stehst vielleicht vor ganz anderen Dingen, wo du sagst, Mann, das ist so eine Sache, das beeinträchtigt mich in meinem ganzen Leben. Da merke ich irgendwie, wie schwer mir das fällt. Ich will dir ein paar Beispiele geben, einfach um dich zu ermutigen. Sprich, wenn du Mangel spürst in deinem Leben, finanziellen Mangel, was auch immer, sprich zu dem Berg des Mangels. Nimm dir Bibelstellen, Philipper 4, Vers 19. Mein Gott aber wird all euren Mangel ausfüllen nach seinem Reichtum in Herrlichkeit in Christus Jesus. Es gibt viele Bibelstellen zu diesem Thema, die etwas über Mangel und darüber zu sagen haben, wie Gott unseren Mangel ausfüllt. Dann stell dich hin und sag, Gott, du füllst all meinen Mangel aus, gemäß deines Reichtums in Herrlichkeit in Christus Jesus. Ich glaube das und beschäftige dich damit und lass Glauben in deinem Herzen wachsen. Sprich zu dem Berg der Herausforderungen, vor denen du heute oder von mir aus auch morgen, am Montagmorgen stehst. Sprich und sag aus Philipper 4, Vers 13, nichts ist mir unmöglich, weil der, der bei mir ist, mich stark macht. Das ist aus der neuen Genfer Übersetzung. Du kannst auch verschiedene Bibelübersetzungen nehmen und schauen, wie es ausgedrückt ist. Einfach, was gut zu dir passt. Nichts ist mir unmöglich, weil der, der bei mir ist, mich stark macht. Und sag das mal jeden Tag zu dir. Wenn du morgens aufstehst, stehst so, kommst du aus dem Bett raus und sagst, heute ist mir nichts unmöglich, weil Jesus bei mir ist. Weil der, der mich stark macht, Jesus, bei mir ist, weil er da ist. Was soll passieren? Sprich zu dem Berg der Ängste. Hebräer 13, Vers 6. Der Herr ist mein Helfer, ich will mich nicht fürchten. Was soll mir ein Mensch tun? Nimm diese Dinge, wenn du aufwachst und denkst, oh Mann, heute muss ich wieder meinem Chef gegenübertreten oder meinen garstigen Kollegen oder so, dann kannst du sagen, oh, der Herr ist mein Helfer und ich will mich nicht fürchten. Was soll mir ein Mensch tun, wenn der Herr bei mir ist? Und das sind Dinge, die wir immer wieder über unserem Leben bekennen können, andere Bibelstellen dazunehmen. Das reicht auch nicht aus, das nur einmal zu tun. Wenn du das viele Male tust, immer wieder tust, wenn du dir jetzt hätte ich fast Kreditkarte gesagt, wenn du die Karteikarte aus deiner Tasche ziehst, ja, und darauf liest, der Herr ist mein Helfer, ich fürchte mich nicht, dann entfaltet das Glauben in deinem Leben und du wirst sehen, wie Gott dich durch diese Situationen hindurch durchträgt. Oder sprich zu dem Berg der Sorgen. Ja. Wer von euch hat noch nie Sorgen gehabt? Keiner. Habe ich mir gedacht. Sorgen sind eine Pest. Sorgen sind mit vielen anderen Dingen eine Geißel der Menschheit, weil Sorgen uns lähmen, weil Sorgen uns festhalten und weil Sorgen verhindern, dass wir im Glauben frohgemut und positiv nach vorne schauen. Und wenn du merkst, Mann, da sind Sorgen in meinem Leben, immer wieder Sorgen, 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 auch wenn sie berechtigt sind. Das heißt ja nicht, dass diese Dinge nicht existent sind. Es mag durchaus sein, dass du dir Sorgen machst um deine Gesundheit, um deine Finanzen, um deine Kinder, um deinen Arbeitsplatz, um was auch immer. Das sind Dinge, die sind ja real, aber sie sollen uns nicht lähmen und nicht festhalten und nicht abschneiden von der Versorgung und von der Gegenwart, von der Nähe Gottes. Dann geh hin und nimm dir so eine Stelle wie zum Beispiel Philipper 4, Vers 6 und 7. Seid um nichts besorgt, sondern in allem sollen durch Gebet und Flehen mit Danksagung eure Anliegen vor Gott kund werden. Und der Friede Gottes, der allen Verstand übersteigt, wird eure Herzen und eure Gedanken bewahren in Christus Jesus. Nimm dir dieses Wort. Wenn du merkst, dass die Sorgen in dir aufsteigen, dann kannst du sagen, Herr, ich gebe dir diese Sache. Ich gebe dir das im Gebet ab. Du siehst das. Das und das und das ist die Situation. Hier ist das, Herr. Ich gebe dir das ab. Und dann sprich über dir selber aus. Der Friede Gottes, der meinen Verstand übersteigt, der wird mein Herz und meine Gedanken bewahren in Christus Jesus. Und du wirst sehen, wie sich Sorgen in deinem Leben verändern. Vielleicht nicht unbedingt die Umstände. Ich glaube, dass sich auch Umstände verändern werden. Aber zuerst mal wird sich dein Herz verändern, wird sich dein Denken verändern. Und ihr Lieben, das brauchen wir, um ein vitales Christsein leben zu können. Das brauchen wir, um in dieser Welt bestehen zu können. Und noch etwas, und es gibt noch viele andere Beispiele, noch eine Sache, die auch eine Geißel ist, ist Minderwertigkeit. Ich weiß nicht, kennst du das? Du stehst morgens auf, gehst ins Badezimmer, stellst dich vor den Spiegel, schaltest das Licht ein, dann glotzt dir ein fleischgewordenes Etwas im Spiegel entgegen und du möchtest mit der Zahnbürste am besten gleich zustechen und dann merkst du, halt, das ist mein Spiegelbild. Und zack, ist der Tag versaut. So, was ich... Genau, ungeschminkt. Dann nützt dann irgendwann noch die Schminke nichts mehr. Ne? Dann kannst du die mit dem Spachtel auftragen oder so. Irgendwie hast du dann so einen Stachel in dir. Also nicht die Männer. Die Männer polieren sich die Glatze, nützt auch nichts. Oder bürsten sich die Haare 3 Stunden. Und du merkst irgendwie, da ist jetzt so ein Stachel in meinem Herzen und der Tag ist irgendwie ruiniert. Und du denkst dir, Mann, ja stimmt, ich bin auch nichts wert. Ich sehe doof aus, ich bin dumm. Oder nicht intelligent und so. Aber lass dir das eine gesagt sein. Du, es gibt Leute, die sehen gut aus und sind auch nicht intelligent. Andere sind intelligent und sind hässlich. Also jeder hat irgendwo einen Makel. Ja? Und darum geht es überhaupt gar nicht. Sondern nimm dir das Wort Gottes. Psalm 139. Vater, ich preise dich darüber, dass ich wunderbar gemacht bin. Guck dich im Spiegel an. Ich habe euch das schon mal gesagt. Ich weiß nicht, ob ihr das gemacht habt. Guck dich im Spiegel an. Wenn das Monster dir entgegenglotzt, dann sag, Herr, danke, du hast mich auf eine wunderbare Weise gemacht. So wie ich bin. Und dank ihm dafür. Du hast mich auf eine erstaunliche, ausgezeichnete Weise gemacht, steht da. Wunderbar sind deine Werke und meine Seele erkennt es sehr wohl. Unsere Seele braucht manchmal so ein bisschen, um da mitzukommen. Ja? Aber du darfst das über dir sagen, weil das die Worte Gottes sind, weil das die Wahrheit ist. Und weil das die Art ist, wie Gott über dich denkt und nicht du selber oder andere Menschen. Und in Vers 16, meine Urform sahen deine Augen und in dein Buch waren sie alle eingeschrieben, die Tage, die gebildet wurden, als noch keiner von ihnen da war. Meine Urform sahen deine Augen. Was hat denn Gott gesehen, als er dich geschaffen hat? Meinst du, Gott hat irgendwie deine Urform angeguckt und hat gesagt so, das ist mir jetzt aber leider missglückt, ja, so leider, ganz schlecht, was mache ich jetzt so, kann ich nicht rückgängig machen, so irgendwie, so ist Gott nicht, sondern Gott sah deine Urform und sagte, wunderbar, ausgezeichnet, gut, so wie es ist. Ja, es stimmt, wir leben unter den Einflüssen einer gefallenen Schöpfung, das stimmt, und wir haben Dinge, auch in unserem Leib, die nicht schön sind. Wir erleben Dinge, die nicht schön sind, die sich auch mit Sicherheit Gott nicht so gedacht hat. Das stimmt. Aber das, was den Kern unserer Persönlichkeit anbetrifft, sagt Gott, das ist sehr gut. Das ist ausgezeichnet. Das ist wunderbar. Und so darfst du dich selber sehen. Und wenn du morgens in den Spiegel guckst, sagst du dir, das ist eine wunderbare Schöpfung Gottes. Erstaunlich und ausgezeichnet. Und die kleinen Macken und die Kratzer und die Beulen, ja, die sind auch da. Ich habe auch ein schönes Auto, aber da sind auch Beulen und Kratzer drin, die mir Falschparker, Nebenparker zugefügt haben. Aber so ist das in unserem Leben. Und von der Grundsache her ist Gott für uns. Sprich zu den Bergen deines Lebens auf der Grundlage des Wortes Gottes. Und es gibt zu jedem grundlegenden Problem Aussagen im Wort Gottes, die du für dich nehmen und anwenden kannst. Und ich möchte dich wirklich sehr, sehr ermutigen, das zu tun. Hör das nicht nur einfach heute und geh nach Hause und sag, oh, was für eine schöne Predigt, sondern tu das, tu das. Und noch etwas möchte ich zum Schluss sagen. Das ist ein bisschen herausfordernd. Sprechen ist nicht beten. Sprechen ist nicht beten. Das mag sich jetzt ein bisschen ketzerisch anhören, aber zum Beten oder für eine bestimmte Art des Gebets brauchst du eigentlich keinen Glauben. Herr, bitte gib mir. Herr, bitte mach doch. Herr, bitte tu doch dieses oder jenes für mich. Herr, wenn du kannst, dann. Herr, wenn du willst, dann mach doch dieses oder das. Für diese Art von Gebeten brauchst du keinen Glauben. Da kannst du auch in Tibet an der Gebetsmühle drehen. Das hat ungefähr genau denselben Effekt, nämlich gar keinen. Die Mühle dreht sich auch so. Wenn wir beten, dann lasst uns mit Glauben beten. Wir brauchen auch fürs Gebet, das hört sich jetzt komisch an, auch fürs Gebet Glauben. Und es ist tatsächlich möglich zu beten und nur zu hoffen, dass Gott eingreift. Also immerhin ist Hoffnung ja die Vorstufe zum Glauben. Es ist auch möglich, seine Wünsche als Gebet zu verpacken, ohne wirklich zu glauben, dass Gott da ist und eingreifen kann und will. Weißt du, die Frau, die blutflüssige Frau, ist nicht zu Jesus gegangen und hat zu ihm gesagt, Herr, bitte heile mich. Hast du das gemerkt? Sie hat ihn nicht um Heilung gebeten. Sie hat nicht zu Gott gebetet, sondern sie sprach im Glauben, weil Glauben in ihrem Herzen entstanden ist und sie dem einfach nur Ausdruck gegeben hat. Und es ist ein Unterschied, ob du betest, Herr, bitte heile mich. Ich glaube, das ist ein Gebet, was wir beten dürfen und sollen. Aber es ist noch etwas anderes, auf der Grundlage unseres Glaubens dann zu sagen, Herr, in deinem Wort steht, dass du meine Krankheiten am Kreuz von Golgatha getragen hast, dass du das auf dich genommen hast und deswegen danke ich dir, dass ich durch deine Wunden geheilt bin. Wir sind es nämlich schon. Ich danke dir dafür, Herr. Amen. Also es ist ein Unterschied, zu beten oder im Glauben zu sprechen. Und das müssen wir manchmal lernen, müssen uns manche Dinge auch abgewöhnen und andere Dinge angewöhnen und schauen, dass wir Glauben praktizieren auf der Grundlage des Wortes Gottes. Und ein letztes noch, eine kleine Warnung. Es geht nicht darum, dass wir nur die richtigen Worte sprechen. Es geht nicht darum, dass wir viele markige Worte machen. Es geht nicht darum, die richtige Technik anzuwenden. Es geht nicht darum, irgendwie Dinge aus dem Wort Gottes nur so daher zu plappern, auch wenn es das Wort Gottes ist, nämlich Dinge, die wir eigentlich selber gar nicht glauben. Darum geht es nicht, sondern es geht darum, dass wir sicherstellen, dass unser Glaube in Bezug auf unsere Anliegen auch tatsächlich vorhanden ist, dass er da ist, dass wir Glauben dafür haben und dass wir dann sprechen. Als sie von Jesus gehört hatte, rührte sie sein Gewand an, denn sie sagte, wenn ich nur sein Gewand anrühre, werde ich geheilt werden. Sie hörte, Glaube entstand und sie sprach. Und so lasst auch uns im Glauben vorangehen. Amen.